Radio 20, das Radio Digital Humanities.
Hallo und herzlich willkommen zu Radio 20. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ich bin Jascha und mit mir als Co-Host sind heute dabei Mareike und Jonathan. Hallo ihr beiden.
Hallo Jascha.
Hallo Jascha.
Wir befinden uns jetzt knapp 2 Monate nach der DHD 2024 in Passau, also der Jahreskonferenz des Verbands für Digital Humanities im deutschsprachigen Raum. Wir hoffen, ihr konntet euch inzwischen vollständig erholen und die vielen Eindrücke, Diskussionen und Erlebnisse verarbeiten, die es gab rund um die Konferenz. Denn genau diese Eindrücke nochmal mit etwas Abstand und aus einer speziellen Perspektive zu besprechen, ist auch das Ziel der heutigen Folge. Das machen wir aber nicht alleine, sondern heißen dazu wie schon zur letzten DHD ganz herzlich 3 GewinnerInnen von DHD-Reisestipendien willkommen, nämlich Melanie Seltmann, Jennifer Ritter und Erik Renz. Hallo ihr drei, schön, dass ihr euch Zeit für uns genommen habt.
Hallo ihr drei.
Hallo.
Hallo.
Bevor wir aber in die heutige Folge reinstarten, möchte ich euch noch eine ganz besondere Gastserie ans Herz legen, die in den letzten 3 Tagen im Vorfeld dieser Folge bei uns veröffentlicht wurde. Diese Gastserie heißt Quo Vadibus und wurde von einer anderen Reisestipendiatin, nämlich Theresa Beckert, produziert. Und das ist ihr persönlicher Rückblick auf ihre 3 Konferenztage bei der DHD, bei denen sie teils gemeinsam mit einem Kommiliton über verschiedenste Themen der DHD diskutiert und der DH insgesamt. Etwa die Identität der Community, unser Verhältnis zu unseren analogen KollegInnen, die Methodenvielfalt in der DH und viele mehr. Hört unbedingt rein, es lohnt sich sehr. Zurück aber zu heute. Wir wollen heute gemeinsam mit euch dreien über eure Erfahrung als Reisestipendiatin auf der DHD sprechen und wie ihr die Konferenz und ihre Themen aus eurer Perspektive wahrgenommen habt. Was es aber genau für eine Perspektive ist, das ist die erste Frage, mit der wir reinstarten wollen, was wir als erstes verstehen wollen. Deswegen würde ich euch bitten, euch unseren ZuhörerInnen einmal vorzustellen. Wer seid ihr denn? Und dabei auch sehr, sehr wichtig, wie seid ihr überhaupt zu den Digital Humanities gekommen? Melanie, möchtest du vielleicht einmal starten?
Ja, klar, mache ich gerne. Die meisten, zumindest regelmäßigen ZuhörerInnen, kennen mich vielleicht schon. Ich bin Linguistin und Informationswissenschaftlerin, arbeite gerade an der HU Berlin am Institut für Bibliotheks- und Informationswissenschaften. Und ganz kurz, wie ich zu den DH gekommen bin, über eine studentische Hilfskraftstelle, die ich während meines Masters in der Linguistik hatte. Die ausführliche Variante, wie ich dazu gekommen bin, gibt es in der Folge vom Mai 2022 über Community Management bei DH All.
Ja, hört da auch unbedingt nochmal rein. Das lohnt sich sehr. Und überhaupt, wenn ihr genau wissen wollt, wie Melis Origin Story ist, dann sei das sehr empfohlen. Erik, möchtest du vielleicht als nächstes?
Ja, ich schließe mich dann an. Erik der Name. Ich studiere Master an der Uni Rostock Geschichte und Germanistik und zu den DH bin ich eigentlich über hiesige Lehrveranstaltungen gekommen. Eine davon hatte 2022 meine jetzige Chefin Ulrike Henny-Kramer gegeben über digitale Edition und seit demselben Jahr arbeite ich dann auch, ich wurde quasi weggeworben aus der Veranstaltung, an der Juniorprofessur für Digital Humanities hier in Rostock in verschiedenen Projekten.
Cool. War das auch dann deine ersten Berührungspunkte quasi über das Studium? Also ist das jetzt noch relativ frisch oder?
Also ja, das kann man schon sagen. Die Berührungspunkte kamen halt wirklich mit der Professur, die 21 Jahre gekommen ist, tatsächlich auch erst bei mir irgendwie mit ins Spiel. In meinem eigentlichen Studium hatte ich vorher gar keine.
Was war das für ein Studium gewesen, was du vorher gemacht hast?
Also auch Geschichte und Germanistik im Bachelor, ja. Ganz unkreativ. Schon das quasi im Grundstudium absolviert und jetzt im Master weitergemacht und bald damit auch am Ende.
Ja, das ist ähnlich wie bei mir. Ich habe ja auch erst quasi analoge Geschichtswissenschaft gemacht und dann in dem Master dann digital, bin ich digital geworden. Jenny, möchtest du den Abschluss machen?
Natürlich, sehr gerne. Also ich bin Jenny, ich studiere an der Uni Mainz den Master Digitale Methodik in den Geistes- und Kulturwissenschaften und bin da tatsächlich hingekommen, weil ich klassisch Musikwissenschaft im Bachelor gemacht habe und danach erstmal nichts mehr von der Uni wissen wollte und versucht habe, einen Job zu kriegen und keinen gefunden habe. Und dann so ein bisschen eigentlich aus Frust raus gesagt habe, Informatiker kriegen die Stellen hinterhergeschmissen, ich muss irgendwas tun, um damit reinzurutschen und habe dann den Masterstudiengang entdeckt und halt auch einen Platz bekommen, weil der zulassungsbeschränkt ist und bin damit reingerutscht und fühle mich da aber sehr wohl und habe das Gefühl, das ist eine sehr, sehr gute Nische, auch für jemanden, der eben kein vollständiges Informatikstudium hätte leisten können. Genau.
Ja, spannend. Und jetzt von der Nische quasi zur Community, denn ihr wart ja alle drei jetzt bei der DHD-Jahreskonferenz zu Gast als StipendiatInnen, wie Jascha schon eingangs sagte. Und das ist ja jetzt schon so ein bisschen eine Weile her, aber trotzdem nochmal so eure Grundeindrücke. Wie fandet ihr denn die Veranstaltung? Was hat euch denn am besten gefallen? Vielleicht magst du es mal du anfangen, Jenny.
Ich muss dazu sagen, ich war letztes Jahr schon in Trier, allerdings krankheitsbedingt dann doch mehr in meiner Unterkunft und online dabei als vor Ort. Deswegen habe ich mich sehr dieses Jahr darauf gefreut, dass ich tatsächlich in Präsenz teilnehmen kann und habe dann auch die ganze Woche vollgepackt, angefangen mit Workshops die ersten 2 Tage und eben an den anderen 3 Tagen, ich glaube, ich war in jedem Slot, saß ich irgendwo mit drin. Dementsprechend war es sehr, sehr viel Input von verschiedensten Seiten. Für mich eben aus der Musikwissenschaft kommt ein bisschen schade, dass es da relativ wenig zu gab, aber gleichzeitig eben auch spannend, wo wiederum, ich nenne es jetzt mal Randbereiche sind oder Überschneidungen zu anderen Fächern eben sind, wo man dann wieder sagen kann, okay, das lässt sich aber auch alles auf die Musikwissenschaft übertragen. Und alles in allem muss ich einfach sagen, sehr interessant, sehr viel Input und sehr, sehr viel, was auch einfach generell mal zum Nachdenken angeregt hat. Also sowohl fachlich als auch über das Fach und auch gerade über die Fishbowl-Diskussion, wie wir uns eigentlich sehen. Mega viel Input.
Und wie war das bei dir, Melli? Was waren deine Highlights?
Also ich glaube, das Haupthighlight auf jeder DHD ist irgendwie dieses Klassenfahrt-Feeling und alle wiederzusehen, die man unter dem Jahr vielleicht nur online gesehen hat oder gar nicht gesehen hat und sich einfach wieder mit den Leuten zu unterhalten, gemeinsam gegenüber auf einen guten Kaffee zu gehen und eine Waffel zu essen, aber natürlich auch fachlich gesehen. Also dieses Jahr habe ich sehr versucht, mit dem Hintergrund meiner Diss auf die Vorträge zu schauen und entsprechend mir auch die Vorträge ausgesucht. Da betrachte ich unter anderem den literaturwissenschaftlichen Use Case und dafür ist die DHD natürlich sehr gut geeignet mit vielen, vielen Computational Literary Study Slots. Und das hat mir unheimlich viel gebracht, also auch direkt, ich habe mir gerade oder schaue mir gerade verschiedene Annotationsguidelines an von Projekten und ein Teil dieser Projekte waren eben auch da und haben vorgestellt und dann kann man die Guidelines nochmal ganz anders einbetten und mit einem ganz anderen Hintergrund da rangehen. Insofern war es von den Sitzungen dieses Jahr, glaube ich, so ziemlich die beste DHD für mich, die mir am meisten persönlich mich weitergebracht hat. Und dieser Campus ist ja auch wirklich ein Traum. Also wenn du da rauskommst aus den Veranstaltungsräumen, aus den Gebäuden und diesen Blick aufs Wasser hast, fast schon Urlaubsfeeling.
Ja, und ich muss das auch nochmal sagen, Grüße gehen an dieser Stelle auf jeden Fall raus an das Café Stopover. Falls ihr jemals in Passau seid, schaut vorbei. Das ist wirklich ein sehr, sehr nettes Café. Wir haben das alle sehr genossen da. Und meine diesjährige DH in the Mark, es gibt ja die Aktion von Ulrike Wuttke und Thorsten Röder, seine DH-Tassen vorzustellen auf Social Media. Also meine diesjährige DH in the Mark ist vom Café Stopover der To-Go-Becher, den ich mir dort mitgenommen habe und der, wo nicht DH draufsteht, aber für mich ganz viel DH drin ist. Aber kleiner Werbeblock, / Exkurs Ende.
Ich muss noch kurz in den Werbeblock-Exkurs reingehen. Der Seltmann-Kaffee-Test ist definitiv bestanden. Also auch sehr hakelige Wiener Kaffeemenschen können da sehr gerne zum Kaffee trinken gehen.
Sehr schön. Ja, aber zurück vielleicht zur DHD, zur eigentlichen DHD, auch wenn, glaube ich, ein großer Teil der DHD auch im Café Stopover stattgefunden hat. Aber zurück zum eigentlichen Konferenzgeschehen. Erik, was waren deine Highlights?
Also meine Highlights waren auf jeden Fall der Poster-Slam und die Poster-Session. Definitiv. Also es waren ja beim Slam gar nicht alle, die irgendwas mit irgendwas dabei waren, repräsentiert. Aber es hat ja trotzdem eine Masse an Menschen einfach ihr Thema kreativ verarbeitet und dann den anderen gezeigt, was sie bieten, was sie können, was sie gemacht haben. Und es war, also ich war ja vorher auch noch nie auf einer DHD und ich habe aber auch vorher auf keiner anderen Konferenz einen Poster-Slam oder eine Poster-Session überhaupt mitmachen dürfen oder erleben dürfen vielmehr. Von daher absolutes Highlight. Vor allem auch dieser Kontrast zwischen kreative Kurzpräsentation und dann im Anschluss intensiver Austausch bei den Postern und das Diskutieren über die einzelnen Themen. Also das hat mir persönlich sehr gut gefallen.
Der Poster-Slam war ja für uns auf jeden Fall auch ein Highlight, weil wir das zum ersten Mal auch gemacht haben, auch mitgemacht haben. Und das war auf jeden Fall für uns auch ein Erlebnis, würde ich mal sagen. Wo es ja dann letztendlich auch so war, ich weiß nicht, ob das okay für dich ist, Mareike, wenn ich so sage, aber Mareike im Vorfeld diejenige war, die mit Abstand am aufgeregtesten war. Aber ich glaube, beim Slam selber hat man dir auf jeden Fall deutlich weniger angemerkt als mir, dass da doch ein bisschen Nervosität im Spiel war. Ja.
Man hat euch die Nervosität überhaupt nicht angemerkt. Das war grandios. Das ist sehr einer meiner Highlight-Slams.
Ich wollte nicht nach Validation fischen, aber vielen Dank, Melin.
Ja, das war definitiv so ein bisschen raus aus unserer Komfortzone, muss man sagen, weil wir es ja sehr gewohnt sind, digital aufzunehmen. Und dann hatten wir schon vor Ort das Interview mit Malte Rehbein, wo wir uns auch schon gestreckt haben, damit wir quasi vor Ort Technik haben und alles zum Laufen bringen und auch sicher gehen, dass alles funktioniert. Und dann auch noch der Slam, das war eine besondere Herausforderung, muss ich schon sagen. Aber ja, alle 10 Jahre kann man das vielleicht mal machen. Mal schauen. Wenn die DHT 2034 wieder in Passau sein sollte, dann lass
uns einfach mal wieder dafür. Wenn viele Dinge passieren, es sind schon viele Dinge vorgeplant für diese DHT.
Das ist natürlich gefährlich, Mareike, da werden wir dich beim Wort nehmen. In 10 Jahren.
Allerdings.
Ja, deswegen habe ich so viele Wenns eingebaut. Ich denke, vielleicht wird es passieren. Mal sehen. Gut, wir kommen wieder etwas vom Thema ab. Ich wollte auch mal fragen, was ihr für euch so mitgenommen habt. Also Melli, du hast schon so ein bisschen gesagt, du warst ja mit deinem Diss-Thema ganz stark im Hinterkopf da und hast jetzt auch bestimmt ein paar Kontakte irgendwie geknüpft zu Leuten, die Annotationsprojekte haben. Aber was sind denn so andere Dinge, die ihr jetzt noch mitnehmt in euer Studium, in euer Dissertationsprojekt, in eure eigene Forschungsarbeit? Und vielleicht magst du diesmal anfangen, Erik.
Also Input, den ich auf jeden Fall mitgenommen habe, die Konsortien der Doktoranden waren für mich recht interessant, muss ich sagen. Einfach, weil ich jetzt schon über meine eigene Promotion nachdenke. Ich bin ja am Ende meines Masters so ziemlich. Und nächstes Jahr möchte ich gern bei Frank Fischer anfangen zu promovieren. Und sein Doktorand war auch vor Ort. Und überhaupt zu erleben, okay, wie stellt man sein Promotionsprojekt vor? Wie macht man darauf aufmerksam? Und ja, das hat mir Input gegeben. Dann der Austausch mit den Kolleginnen und Kollegen überhaupt vor Ort. Auch noch nie für mich so da gewesen, weil erste die Age-Konferenz überhaupt. Ja.
Ja, gute Frage. Also ich glaube, es war so sehr bestimmt innerlich bei mir von eben genau dieser Befassung mit Annotationen, dass das fast schon genug ist, was ich mitgenommen habe, weil also mein Schlüsselerlebnis, mein absolutes Highlight dabei war auch in einem von den Doktoranden Konsortien, Kolloquien, wie auch immer, dass Henny einen Vortrag über ihr Diss-Vorhaben gehalten hat und in der Tat ein Teil meiner Klassifizierung von Annotationen auch selbst vorgenommen hat und damit quasi nochmal so eine Rückkopplung war, okay, sieht sie das von ihrer Sicht als die Person, die Annotation vornimmt, die Guidelines geschrieben hat, genauso wie ich als die Person, die Guidelines rezipiert und einordnen möchte. Wirklich unheimlich toll und mich auch irgendwie ein bisschen bestätigend, dass ich da auf einem richtigen Weg bin. Das andere ist mein Beitrag, den ich als Dankeschön für das Stipendium geschrieben habe, ist ein Blogbeitrag zu Forschungsdaten beziehungsweise zum Umgang mit Forschungsdaten in den DH anhand der Abstracts der DHD und der Vorträge, Workshops etc., die ich selbst mitnehmen konnte. Das heißt, da habe ich ganz viel rückkoppeln können und es auch in den Kontext meiner verschiedenen Arbeitsstellen, die ich in den letzten Jahren so hatte, der verschiedenen Projekte, in denen ich mitgearbeitet habe, rückkoppeln können. Was ist da mein Blick auf Forschungsdaten und auf den Umgang mit Forschungsdaten gewesen? Wie spiegelt sich das in der Community wieder? Matchen wir da irgendwie? Haben wir das gleiche Gefühl?
Und wie war das bei dir, Jenny?
Also ich bin in Anführungszeichen ganz offen und ohne große Fragestellung auf die DHD, und hatte aber so ein bisschen die Hoffnung, dass eben durch die verschiedenen Sichtweisen und Themen, die man da so zu hören bekommt, dass sich für mich vielleicht eine Idee für eine Masterarbeit daraus ableiten lässt. Und es hat auf jeden Fall geholfen, weil ich tatsächlich davor so ein bisschen irgendwie in dem Tunnel war, diesen Spagat zwischen digitaler Methodik und musikwissenschaftlichem Thema nicht so richtig irgendwie verknüpft gekriegt habe oder nicht so, dass es für eine Masterarbeit gereicht hätte. Und deswegen war ich da eben ganz offen und habe mich einfach ein bisschen inspirieren lassen. Und was mir aber auch total viel Spaß gemacht hat, im Zuge meines Studiums habe ich halt auch in einem sogenannten Praxisprojekt, in einem Forschungsprojekt ein eigenständiges, ja, eine Teilaufgabe gehabt. Und die war zu dem Zeitpunkt schon abgeschlossen. Und da hatte ich dann einfach auch mal ein Thema, wo ich sagen konnte, okay, da habe ich schon dran gearbeitet und konnte mich da auch wieder mit Leuten austauschen, um eben auch zu gucken, lässt sich das nochmal für die Masterarbeit irgendwie aufgreifen und vertiefen? Oder ist das jetzt ein Thema, wo man sagt, okay, ja, das ist zwar noch nicht ganz zu Ende, aber ist jetzt auch erstmal gut und ich konzentriere mich auf was Neues. Und genau, wie gesagt, da der Austausch und einfach dieses Ideensammeln war für mich super wichtig und hat, glaube ich, auch so gut funktioniert.
Ja, das finde ich super spannend, weil das, glaube ich, ein verbreitetes Problem ist. Also habe ich bei mir und meinen Kommilitoninnen auch gemerkt damals, also die Verbindung dann wirklich eine Digital Humanities Arbeit mit dieser Verbindung von Digitalem und dem Fachlichen zusammenzubringen, doch irgendwie herausfordernd ist, gerade wenn man eigentlich so aus dem analogen Hintergrund kommt. Also für sicherlich genauso, wenn man aus einem vor allem informatischen Hintergrund kommt. Aber ja, also das ist interessant zu hören, dass das dann einfach auch gutes so Schaufenster ist, quasi, um mal zu gucken, was geht eigentlich so, was macht man eigentlich so, ja, sowohl für Master als auch für Doktoranden arbeiten.
Ja, das ist schon super interessant und ich meine, es kann ja auch ganz unterschiedliche Intentionen geben, warum man zu so einer Konferenz fährt. Das ist ja auch mit einem gewissen Aufwand verbunden. Ihr hattet jetzt schon verschiedene Dinge genannt, Suche nach Master-Themen oder auch Verbindungen zum Promotionsprojekt bei dir, Melli. Trotzdem vielleicht nochmal der Schritt zurück. Oder hattet ihr denn noch Intentionen sozusagen oder Erwartungen, warum ihr euch dann für die DHD im Speziellen entschieden habt? Ich meine, es gibt ja auch noch ein paar andere Konferenzen in dem Dunstkreis. Und hattet ihr denn auch eigentlich einen eigenen Beitrag auf der Konferenz?
Also Intention weiß ich gar nicht, ob ich das so nennen würde. Bei mir war es einfach so, alle aus dem Team sind gefahren. Also meine Chefin ist gefahren und alle Kolleginnen und Kollegen und waren auch jeweils mit eigenen Beiträgen vertreten, entweder auf der Poster-Session oder halt bei Vorträgen, Workshops oder in Panels. Und das war dann, glaube ich, auch der Punkt, wo ich überhaupt gemerkt habe, okay, das findet statt. Ich weiß nicht mehr, wann ich es genau gemerkt habe. Ich wusste aber, als ich die Ausschreibung vom Stipendium gesehen habe, ich bewerbe mich da drauf. Weil alle fahren dahin und das lasse ich mir nicht entgehen, die Gelegenheit. Und ich wusste nicht, ob ich es bekomme. Und Rostock und Passau, ich glaube, ich war der Stipendiat, der am weitesten angereist ist. Zumindest hatte ich niemanden aus Kiel entdecken können. Aber sonst, ich wollte einfach dabei sein. Ich wollte erleben, okay, wie wird Rostock dort präsentiert? Und ich wollte sehen, was gibt es sonst noch alles? Und also für den deutschsprachigen Raum ist, glaube ich, die DHD kein, es gibt keinen besseren Ort als die.
Bei uns ist es so, dass wir schon zu Beginn des Studiums empfohlen bekommen haben, zur DHD zu fahren. Und da das aber im Wintersemester immer der Studiengang startet, war ich in meinem ersten Semester so, oh mein Gott, ich kümmere mich jetzt erstmal ums Studium und mit Informatik und gucke jetzt nicht noch, dass ich zur DHD fahre. Ich bin überhaupt nicht drin und habe das deswegen im ersten Jahr einfach bleiben lassen. Und letztes Jahr, wie gesagt, habe ich es mit Trier probiert. Da kam dann gesundheitlich halt ein bisschen was dazwischen, dass das nicht so geklappt hat, wie es vielleicht schön gewesen wäre. Und deswegen habe ich mir dann gedacht, okay, letztes Jahr habe ich eben auch nicht so viel mitnehmen können und habe von der Stimmung auch nicht so viel mitgekriegt, beziehungsweise das, was ich mitbekommen habe, hat sich irgendwie komisch angefühlt, muss ich ehrlich sagen. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gebe Passau nochmal eine Chance und guck, wie es da läuft. Und hatte mich dann auch mit unserem Studienmanager Peter Niedermüller, der war ja auch schon ein paar Mal hier im Podcast, habe ich mich dann abgesprochen und wir haben dann eben beschlossen, dass wir beide einfach nochmal hinfahren und gucken, wie es wird. Und dementsprechend muss ich auch sagen, dass mein Fazit dieses Jahr um Welten positiver ist als letztes Jahr. Und ich würde nicht ausschließen, dass ich nochmal hinfahre.
aus diesem nicht ausschließen. Bei mir regt sich eher so die Antwort, ist das überhaupt eine Frage, ob man hinfährt oder nicht? Also es ist, ich glaube, der Termin, der bei mir direkt im Kalender steht und geblockt ist. Insofern, ich bin dabei, wenn ich nicht gerade wie 2020 krank zu Hause liege und gar nicht erst losfahre. Und du hattest noch gefragt, ob wir einen eigenen Beitrag hatten. Ich war mit einem Poster, was aus einem quasi Hobbyprojekt mit meiner Kölner Kollegin Claudia Frick entstanden ist, dabei. Wir haben bei der ZFDG letztes Jahr ein Working Paper geschrieben, Referenzrahmen für eigenständige digitale Wissenschaftskommunikation durch Forschende, der durch ein Open Public Peer Review Verfahren dort gelaufen ist. Und da wir beide aus der Informationswissenschaft sind, dachten wir, gut, wir wollen auch dieses Peer Review Verfahren kritisch betrachten und uns anschauen, was hat das jetzt eigentlich gebracht? Inwiefern gibt es einen Unterschied zwischen der ersten Version, die wir eingereicht haben, und der zweiten Version, die wir dann anhand dieses Peer Reviews verfasst haben, und haben dazu einen Poster eingereicht und vorgestellt, genau.
Und einen famosen Poetry Slam, Science Slam hingelegt.
Danke, danke. Der Kasperle sitzt in meinem Büro.
Noch als kurzer Nachtrag, also ich hatte keinen eigenen Beitrag, und von den anderen Konferenzen, wie gesagt, letztes Jahr schon mal DHD so ein bisschen mitgenommen, und ich war auch letztes und vorletztes Jahr in Paderborn bei der Summer School, beziehungsweise letztes Jahr war das ja die Kombination aus TEI und MEI-Jahrestagung, und da ist natürlich ein bisschen mehr musikwissenschaftlicher Schwerpunkt.
Ja, ich runde das noch ab. Also ich hatte auch keinen eigenen Beitrag, aber dafür war ich mit sehr vielen Beitragenden unterwegs. Aber ich hoffe, ich kann das in den nächsten Jahren nachholen, beziehungsweise ich habe es mir fest vorgenommen, nachzuholen.
Wobei ich sagen muss, umso besser finde ich es, dass man inzwischen auch ohne eigenen Beitrag sich auf Stipendien bewerben kann. Finde ich unheimlich wichtig, gerade im Studienstatus. Also ich weiß, die erste DHD, die zu meiner DH-Zeit stattgefunden hat, Graz, da bin ich halt erst zu DH gekommen, als der Call schon lange vorbei war. Da gab es diese Stipendien noch nicht für Leute ohne eigenen Beitrag. Das heißt, ich bin zu Hause geblieben. Das ganze Team war in Graz, war ein bisschen traurig für mich damals. Also total top, dass das inzwischen soweit ist, dass es auch Stipendien gibt ohne eigene Beiträge.
Vielleicht nochmal, weil das ja jetzt quasi ein Tipp ist für andere, bewerbt euch für diese Reisestipendien. Würde ich gerne nochmal eine Nachfrage stellen, die mir jetzt so ein bisschen in den Sinn kam bei dem, was ihr gesagt habt, nämlich was Tipps angeht für Leute, die zum ersten Mal zur DHD fahren. Habt ihr welche? Weil du sagtest das jetzt, Jenny, und das ist nicht das erste Mal, dass mir das in Gesprächen begegnet mit Leuten, die zum ersten Mal zu einer DHD fahren, dass sie sagen, naja, das ist schon auch ein bisschen komisch. Gerade der Poster-Slam, Erik, du hast gesagt, das war dein Highlight. Von jemand anderem gehört, habe ich auch schon, naja, das ist schon sehr, sehr merkwürdig, was die Leute da machen. Das ist nicht das, was man erwartet von der wissenschaftlichen Community. Wir hatten das auch in dem Gastbeiträgen von Theresa jetzt, die Jascha ja am Anfang erwähnt hat, da war das auch ein Thema, so die Frage danach, wie ist die Community, ist die irgendwie anders deswegen? Also, lange Rede, kurzer Sinn, meine Frage an euch. Habt ihr Tipps dafür, was man machen sollte, wenn man zum ersten Mal hinfährt? Sowas wie nicht alleine hinfahren oder keine Ahnung. Habt ihr irgendwie sowas, wo ihr sagen würdet, das würde ich jetzt mal Leuten, die da neu reinkommen, mitgeben?
Ich würde da gleich einsteigen, und zwar auf das, was du gerade zuletzt gesagt hast zum Thema alleine hinfahren. Doch, auf jeden Fall, traut euch. Also es ist so eine offene und eine so herzliche Community. Ich hatte mit einer Stipendiatin aus Dresden gesprochen, die dort den DH-Master macht. Und sie war, glaube ich, die einzige aus Dresden, die tatsächlich auf der Konferenz war. Zumindest war ihr nicht bekannt, dass von der TU noch jemand dort war. Und wir sind sofort ins Gespräch gekommen und man hat sich nicht einsam gefühlt. Also man braucht keine große Gruppe, um hinzufahren. Jetzt als pragmatischen Tipp, von meiner Warte aus zumindest gesprochen, Ich habe mir sehr genau vorher angeguckt, was findet alles statt, weil das ist ja auf jeder Konferenz so, man hat sehr viel Programm und man kann ja zeitlich gesehen gar nicht an allem teilnehmen und dann guckt man schon, okay, wo liegen die eigenen Interessen oder auch, was ist außerhalb der eigenen Interessen, womit kann man den Horizont erweitern, wenn man aus seiner eigenen Komfortzone etwas raus möchte, beziehungsweise wenn man auch einfach mal sehen möchte, okay, womit beschäftigen sich Kolleginnen und Kollegen, die in einem Fach arbeiten, das an meines angrenzt, mit dem ich aber gar nicht in erster Instanz zu tun hat. Für mich ist das halt, also wäre das Sprachwissenschaft vor allem, weil ich sehe mich dann doch mehr als Literaturwissenschaftler und natürlich bedingt sich das beides total, aber dann gucke ich mir doch verhältnismäßig immer mehr literaturwissenschaftliche Beiträge als jetzt zum Beispiel linguistische an und dann geht man halt auch mal dahin. Und als Historiker habe ich ja auch meine Schwerpunkte, aber Kulturgut als solches muss da ja nicht insbesondere reinziehen. Und dann guckt man sich eben das Kulturgut an. Und ja, also das wäre mein Tipp. Man schaut vorher, wo möchte man hin? Und dann kann man auch genau das mitnehmen, was man mitnehmen möchte.
Ich muss ja zugeben, als ich das erste Mal auf der DHD war, war ich noch deutlich schüchterner als inzwischen und habe also generell auf Tagungen das Problem gehabt, wenn ich wirklich überhaupt niemanden kannte, ins Gespräch mit den Leuten zu kommen, während, und das war bei meiner ersten DHD zum Glück der Fall, wenn da nur eine Person in der Gruppe dabei stand, die ich kannte, dann hatte ich nicht das Problem, mich dazuzustellen und dann auch mit den anderen zu reden. Und so ging es mir so, dass ich bei der DHD einfach nach und nach so Netzwerktheorie und so alle möglichen Leute kennengelernt habe und meine Netzwerke breiter geworden sind. Das Schöne bei der DHD ist aber, finde ich, man kann sich wirklich trauen, auch Leute anzusprechen, die man nicht kennt. Und ich bin auf noch niemanden gestoßen in der DHD-Community, der dann nicht geantwortet hätte oder einfach weggegangen wäre, sondern die meisten sind da wirklich sehr freundlich, freuen sich eher, wenn sie angesprochen werden von anderen, auch von Studierenden. Dieses Hierarchiedenken, was vielleicht in manchen klassischeren Disziplinen manchmal vorherrscht, habe ich in der DHD auch nicht so kennengelernt. Also da haben auch Profs keine Probleme, sich mit Studienanfängern oder die Age-AnfängerInnen zu unterhalten. Man kann einfach nett auf die Leute zugehen. Und manchmal, also beim ersten Mal muss man vielleicht ein bisschen über seinen eigenen Schatten springen, aber das lohnt sich total.
Also da kann ich Melli nur beistiften. Ich habe letztes Jahr auch das Problem, also Problem in Anführungszeichen gehabt, dass ich alleine da war und auch im Prinzip niemand aus dem Mainzer Umfeld da irgendwie vor Ort gesehen hätte. Und für mich war die Hemmschwelle dann auch enorm hoch, einfach Leute anzusprechen. Und wenn mich jemand angesprochen hat, dann war immer die erste Frage, wo arbeitest du, in welchem Forschungsprojekt? Und ich stand dann immer ganz eingeschüchtert da und war so, ich studiere noch, ich arbeite noch in gar keinem Projekt. Und das hat einfach so ein bisschen dieses Gefühl verstärkt von, okay, das ist, also vielleicht ist noch zu früh, dass ich hier bin. Und wie gesagt, dieses Jahr wollte ich ja austesten, wie es ist. Und ich habe auch bin dieses Jahr mit einem Kommilitonen gemeinsam hingefahren, wobei wir schon so im Prinzip geguckt haben, wie unsere eigenen Interessen sind und sind eben nicht überall zusammen hingegangen, was dann auch wieder cool war, weil man hatte halt auch in den Kaffeepausen einfach sofort einen Ansprechpartner oder auch abends mal, auch wenn man schon wieder Richtung Hotel ist, wo man sich einfach nochmal austauschen konnte, ganz locker und einfach wusste, okay, wir sind beide auf dem gleichen Stand, so vom Studienstand her. Und auch da, jeder hat dann andere Leute irgendwie vom Sehen gekannt. Tatsächlich auch aus der Mainzer Community waren viel mehr Leute da. Und es war viel, viel einfacher, dieses Jahr mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Und ich fand eben diesen vielfältigen Austausch, sei es mit Fremden, sei es mit Leuten, die man kennt oder eben Kommilitonen, mit denen man ja doch noch mal mehr zu tun hat, das fand ich super spannend. Und ich fand es auch für die Reflexion und dieses Sortieren dieser vielen Eindrücke tagsüber fand ich das abends immer super gut, wenn wir zwei uns nochmal hingesetzt haben, irgendwie eine Stunde und so ein bisschen uns erzählt haben, wie unser Tag war.
Da als kurzes Feedback von jemandem, der schon ein bisschen länger nicht mehr studiert, wenn ich selbst Leute gefragt habe, was sie denn so machen, ich bin inzwischen dazu übergegangen, eher zu fragen, was machst du so oder wo kommst du denn her, anstatt in welchem Projekt arbeitest du? Und mein Gegenüber mir gespiegelt hat, sie oder er ist Studentin, dann dachte ich meist eher, also nicht, okay, gut, was macht sie hier, sondern eher, wie cool, dass sie sich traut oder dass er sich traut, auf diese Tagung zu kommen und da so aktiv teilzunehmen. Und wie cool ist es eigentlich, dass die DHD in den letzten Jahren immer mehr zu einer Tagung gekommen ist, wo doch etliche Studierende da sind und einfach dieser Austausch schon so früh stattfindet, finde ich unheimlich toll und ist für mich auch ein Zeichen, ja, wie offen unsere Community eigentlich ist. Also ich bin sehr, sehr froh, in dieser Community zu sein.
Ja, und das, also würde ich auch beipflichten, dass das auch immer mehr wird, ne? Fast schon in so einem Maße, dass man sich fragen könnte, denke ich, ob es nicht sinnvoll wäre, auch direkt auf Studierende ausgerichtete Veranstaltungen oder auch Vernetzungssachen oder so zu organisieren. Ist natürlich die Frage, ob man das dann eher von den Studierenden selber irgendwie organisiert bekommt, was dann aber bestimmt dann noch ein bisschen organisatorisch schwieriger ist, ne? Oder ob es da vielleicht direkt von der DHD auch Angebote geben könnte. Ich weiß nicht, ob Erik und Jenny, ob euch sowas geholfen hätte oder ob ihr sowas gerne gehabt hättet, dass es auch irgendwie nicht nur auf Reisestipendiatin-Ebene, sondern einfach direkt Studierendenebene Vernetzungstreffen oder was weiß ich gegeben hätte. Um auch diese eine Schwelle, ne, dass man so gar keinen kennt, vielleicht erstmal zu überwinden.
Also ich hätte sowas auf jeden Fall total cool gefunden. Zumal, wie gesagt, bei uns gibt's ja dieses Praxisprojekt im Studiengang und das ist nicht aufs Mainzer Umland beschränkt, wo man da arbeiten darf. Und allein dafür zu sehen, was im deutschsprachigen Raum alles an Projekten unterwegs ist und da eben vielleicht dann auch für dieses Praxisprojekt einen Anknüpfungspunkt zu haben oder eben auch konkreten Projekt, wo man sagt, da würde ich gerne dieses Praxisprojekt absolvieren. Das wäre halt super cool, weil man damit total zielgerichtet gucken kann, was die eigenen Interessen sind, um genau da eben, ja, im Prinzip dann auch die Praxiserfahrung zu sammeln, wofür ja dieses Praxisprojekt auch gedacht ist. Und ich muss auch sagen, dieses Treffen jetzt der Stipendiaten war halt auch super cool, weil da eben auch klar war, dass alle zumindest noch nicht, ich sage jetzt mal, die alten gestandenen Wissenschaftler sind. Und man eben auch da sozusagen auf einen Blick ja gesehen hat, wer sind denn alles die Stipendiaten. Und was ich dieses Jahr auch mega cool fand, dass ich ein paar Leute getroffen habe, die eben auch letztes Jahr in Paderborn bei der MEIT-Tagung waren. Und da auch wieder die Überschneidung, dass man sagt, okay, cool, hey, warte mal, wir haben uns doch schon mal auf einer Konferenz gesehen. Und auch die Kombination, ich meine, klar, DHD ist nur einmal im Jahr, aber eben, dass sozusagen ungefähr ein halbes Jahr später in Paderborn sich auch nochmal viele DH-affine Leute treffen, zumindest mal für diesen musikwissenschaftlichen Bereich. Das ist eigentlich ganz cool, wenn das relativ kurze Abstände sind, in denen man sich nochmal über den Weg laufen kann.
Also auf mich bezogen, denke ich, es wäre interessant gewesen. Mir hat tatsächlich jetzt nichts direkt gefehlt, muss ich sagen. Aber ich glaube, für Leute, die jetzt noch im Bachelorstudium zum Beispiel sind, und diese Stipendien waren ja auch für Leute, die noch sich darin befinden, also da wäre das optimal gewesen. Weil ich sag mal, wenn man schon ein bisschen länger dabei ist, also mit länger meine ich zumindest 2 Jahre, dann findet man sich, glaube ich, schon zurecht. Und dann hängt es natürlich auch wieder damit zusammen, ist man in einer Gruppe dort oder alleine. Aber für jüngere Studierende auf jeden Fall ein Angebot, was man so berücksichtigen könnte und das dann auch zu beherzigen ist wahrscheinlich.
Ich habe den Eindruck, dass das aber auch so ein bisschen wiederum Resultate, wir haben schon öfter in den letzten Folgen darüber gesprochen, aber mal wieder so ein Resultat ist von der Social-Media-Krise, oder? Also ich meine, dieses, wir kennen uns doch eigentlich schon von Twitter, dieser Faktor ist tatsächlich ein bisschen weg. Oder auch, also als du vorhin sagtest, Melli, ja, ich frage jetzt die Leute eher so, ja, was machst denn du so? Und da kam ich noch, früher haben wir immer gesagt, ich kenne dich von Twitter und dann war das Gespräch eröffnet. Und das ist jetzt anscheinend tatsächlich nicht mehr so der Fall. Insofern wäre vielleicht tatsächlich das an der Zeit, neue Formate einzurichten, damit man sich dann vor Ort kennenlernen kann und sich nicht vorher auf Social Media schon vernetzen muss. Das nur als kleiner Einwurf.
Melli hatte ja vorhin schon angedeutet, dass du einen Blogpost auch geschrieben hast als Teil dieses Reisestipendiums. Es gibt ja, wie auch der Beitrag von Theresa, den wir auch schon erwähnt haben, es ist, glaube ich, sogar verlangt, dass ein Social-Media-Beitrag oder Blogpost eben oder was auch immer produziert wird zur DHD quasi, was ich auch ganz gut finde, vielleicht im Austausch auch dafür, dass ein eigener Beitrag von vornherein schon da sein muss, dass dieser Beitrag dann entsteht über die DHD, ist ja erstmal ein schönes Konzept. Habt ihr auch, also vor allem jetzt dann Erik und Jenny, habt ihr auch solche Beiträge noch geleistet? Gibt es da was zu lesen von euch oder zu hören, oder?
Also ich für meinen Teil kann sagen, dass dieses Interview ein Teil meines Beitrages tatsächlich ist, worüber ich mich sehr freue, dass ich das hier auch wahrnehmen darf. Dann schreibe ich außerdem noch an einem Blogbeitrag, der sich dann mit Trends und Trendanalysen zur DHD 2024 und auf der DHD 2024 beschäftigen wird. Da gab es ja, auch weil es einfach die Jubiläumstagung war, wenn man so will, einiges, was man begutachten konnte. Und auch wir Rostocker waren da in einem Beitrag mit vertreten, der da hieß DH Chronicles, wo ja schon ein Blick auf die Abstracts der Jahre 2014 bis 2023 geworfen wurde. Ja, und daran wollte ich anschließen, nach Möglichkeit.
Bei mir ist es ähnlich wie bei Erik. Ich habe auch einerseits hier das Interview als Teil der Dokumentation sozusagen. Und weil ich selber schon bei anderen Tagungen auch so ein bisschen eben dokumentarisch unterwegs war, habe ich dann noch möglichst tagesaktuell immer abends über das, was ich an dem Tag gemacht habe, so einen kleinen Instagram-Post gemacht mit Bildern und einfach Eindrücken. Aber so, ich habe jetzt keinen großen Blogpost irgendwie ausformuliert, aber einfach dieses täglich, was war gerade Input, was waren heute die Highlights, habe ich dann versucht, da noch ein bisschen festzuhalten.
Super cool. Ja, das können wir auf jeden Fall auch noch in den Shownotes verlinken zu deinem Insta. Und auch bei dir, Erik, ich weiß nicht, ob du dann zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Folge schon fertig sein wirst damit, aber können wir auch gerne nachhinein natürlich nochmal verlinken. Bei dir, Melli, natürlich auch deinen Blogpost. Möchtest du da vielleicht auch nochmal ein paar Worte zu sagen?
Kann ich gern machen. Also eigentlich war mein Plan, mir vorher ganz genau rauszusuchen, welche Abstracts haben die Schlagworte Forschungsdaten, Daten, Metadaten, Fair oder virtuelle Forschungsumgebung oder im Plural Umgebungen vergeben. Also habe danach in Zenodo die entsprechenden Abstracts rausgesucht. Ziemlich viel davon waren Workshops, wo ich zum Teil angemeldet war, zum Teil natürlich nicht. Also es waren, glaube ich, irgendwie 8 oder so, steht auch im Beitrag. 7 Workshops, die damit gelabelt waren. Davon konnte ich natürlich nur 2 nehmen. Und zufälligerweise waren es auch die 2, für die ich mich angemeldet habe, dass sie darunter gefallen sind. Und bin dann im Close Reading durch die Abstracts gegangen und habe mir rausnotiert, also zum einen, ob die überhaupt von Forschungsdaten reden, also nicht, ob sie darüber reden, sondern ob sie wirklich dieses Wort Forschungsdatum, Forschungsdaten verwenden. Und zum anderen habe ich annotiert, ob sie über verschiedene Phasen des Forschungsdatenlebenszyklus berichten in ihrem Abstract. Viele der Vorträge habe ich leider auch nicht hören können, weil ganz viele von den Vorträgen, die ich rausgesucht habe, zeitgleich lagen. Und leider haben wir diesen Zeitumkehrer von Hermine nicht, dass man in mehrere Vorträge zeitgleich gehen kann. Großes Problem bei der DHD. Also konnte ich quasi nur auf die Abstracts aufbauen und habe danach dann quasi eine Auswertung geschrieben. Ich muss leider sagen, dass ich mir ein bisschen mehr erhofft hätte davon. Also ich konnte schon so ein paar Dinge auswerten, aber eigentlich hätte ich gehofft, total nach Disziplinen, ob in der Literaturwissenschaft anders umgegangen wird als in der Musikwissenschaft und Objektwissenschaften schreiben dann nochmal anders über Forschungsdaten oder gehen anders damit um. Das ist leider nicht dabei rausgekommen. Also so Trends in den verschiedenen Disziplinen konnte ich nicht so wirklich anhand der Abstracts ausmachen. Eher in die Richtung, die und die Disziplinen schreiben überhaupt davon. Man könnte ankreiden, dass wenn im Abstract von Daten die Rede ist, ich es vielleicht hätte zählen können und ich habe aber explizit nur Forschungsdaten gelten lassen. Wäre vielleicht interessant zu schauen, wie sich das in den kommenden Jahren weiterentwickelt oder auch nochmal zurückzuschauen. Könnte man sicherlich noch einiges draus machen, auch mit dem jetzt als Ausgangswert in die nächste Tagung zu gehen und wirklich in den Vorträgen zu schauen, inwiefern sich da eine Entwicklung zeigt oder später nochmal die, falls sie veröffentlicht sind, die Vortragsfolien sich genauer dazu anzuschauen.
Apropos in den nächsten Jahren, du hast da jetzt schon ein Stichwort gebracht, was uns wieder zurückführt zum Konferenzthema, das ja in dieser Staffel bei uns immer und immer wieder nochmal auftaucht. Und wir wollten euch heute auch gerne nochmal fragen, was verbindet ihr denn jetzt nach dem Konferenzbesuch mit diesem Thema Quo Vadis oder mit dieser Frage Quo Vadis Digital Humanities, die ja jetzt auch so ein bisschen durch die Fishbowl-Diskussion und Nils Reiter umgeprägt wurde in die Frage, wo wollen wir denn überhaupt hingehen? Also das wäre natürlich jetzt auch was, wo ihr sagen könntet, ihr möchtet das eher in diesem Sinne beantworten oder vielleicht auch ganz konkret, was sind eure Ziele für die nächsten Jahre? Was wollt ihr machen innerhalb der Digital Humanities? Oder sagt ihr vielleicht auch, nö, das war's jetzt, tschüss, die Age, wir gehen nicht mehr mit, je nachdem, wie es so ist. Jenny, vielleicht magst du anfangen.
Ja, also tatsächlich ist es eine Frage, die mir auch immer noch im Kopf rumgeistert und die ich nicht zu 100% beantworten kann. Ich fand aber auch die verschiedenen Ansatzpunkte und auch Ansichten in der Fishbowl da mega interessant und eben auch für sich selber zu gucken, wo kann ich mitgehen, wo denke ich mir ja, nee, also da habe ich dann doch nochmal einen anderen Blickwinkel. Da ich ja noch nicht so lang in dieser DH-Community jetzt da unterwegs bin, ist es ja vielleicht auch spannend, wenn man es einfach mit dem Stand jetzt sieht, ohne so viel Geschichte sozusagen im Voraus zu haben. Und ich glaube einerseits schon und fände es auch wünschenswert, wenn gerade grundlegende DH-Techniken, die sind ja nicht zwingend fachbezogen, wenn die aber in die einzelnen Fächer Einzug erhalten. Also wir hatten bei uns, ich glaube letztes Jahr irgendwann, gab es mal für die Bachelorstudenten der Musikwissenschaft, also der ganz klassischen, gab es zwei gekoppelte Übungen, wovon eine von eben einem Musikwissenschaftsprof gemacht wurde, der klassisch geguckt hat, was haben wir für Daten und was lese ich daraus. Und auf der anderen Seite, die zweite Übung war dann von einer Musikwissenschaftlerin, die aber mittlerweile promoviert ist und auch im DH-Bereich unterwegs ist. Und die hat wiederum geguckt, können wir Daten von Discogs ziehen und eben im großen Stil Daten auswerten und was bringt uns das für Ergebnisse? Und hat dann wiederum in Rückkopplung zu dem klassischen Musikwissenschaftsprof drauf geguckt. Und dann war das manchmal in manchen Sitzungen wie so ein Ping-Pong-Spiel zwischen den beiden, dass sie gesagt hat, guck mal, das sind meine Ergebnisse, was liest du da draus? Und einerseits waren die Bachelorstudenten damit ein bisschen überfordert, weil sie dann auch Grundlagen in R lernen mussten, was natürlich komplettes Neuland für die war. Auf der anderen Seite fand ich es aber super wichtig, weil mir sowas im Bachelor gefehlt hat. Also überhaupt das digitale Arbeiten war zu meiner Zeit noch überhaupt nicht drin. Und ich fände es total wünschenswert, wenn es zumindest vereinzelte Kurse für Grundlagen in jedem Fach gäbe. Natürlich dann gerne im Master mit der Option, komplett auf die DH zu gehen. Ich bin mir aber zum Beispiel nicht sicher, weil ja auch die Diskussion war, was dann mit der DH-Community ist. Braucht man die nicht? Wird das alles in die Fächer verlagert? Das ist zum Beispiel was, da kann ich echt keine Antwort drauf geben, weil ich da sehr hin und her gerissen bin und auch nicht genau weiß, wie die einzelnen Communities, also auch die Gruppen und so, sich da wiederum sehen und was so deren Ziele sind, weil ich da einfach nicht drin bin.
Ich knüpfe daran mal direkt an, weil das Letzte, was du gerade gesagt hast, hat eigentlich schon leicht meine Einstellung zu dem Tagungsthema berührt. Und zwar DH Quo Vadis war für mich einfach diese Pluralität, in die mit den DH einhergeht und die man auch schon einfach nur beim Blick in das Konferenzprogramm gesehen hat. Also wenn man wirklich von digitaler Musikwissenschaft am Mittwoch bis digitale Theaterwissenschaft am Freitag alles entdeckt hat und dazwischen halt Computational Literary Studies, das war für mich von Anfang an dann eine Sache von, man fragt dahin, wo man fragt danach, wo man hingeht. Also fragt man auch gleichzeitig danach, wo kommt man denn überhaupt her? Und dass sich die DH einfach in so viele Teilbereiche aufgliedern lassen und dass jeder dieser Teilbereiche und jede dieser Teildisziplinen wieder eine eigene Community für sich bildet und dann unter diesem großen Label DH zusammengefasst wird, das war das eine. Das andere war, und das habe ich aber erst quasi auf der Konferenz oder im Nachgang unter dem Tagungsthema dann nahegebracht bekommen, wie sich die DH selbst jetzt und in Zukunft definieren, abgrenzen und überhaupt fassen wollen. Also als Disziplin, als Methodik, als alles, was man darunter zu verstehen vermag.
Ich kann mich eigentlich nur wiederholen von dem, was ich auf der Fishbowl auch schon meinte. So richtig kann ich die Frage gar nicht beantworten. Also ich bin neugierig darauf, wo wir hingehen, ob es eher diese Fachzersplitterung wieder wird, back to the roots quasi, in die Fächer. Oder ob es das Big Tent einfach noch bigger wird, bin ich unheimlich gespannt drauf. Und solange wir nicht ausschließen, sondern es, wenn aus den Disziplinen selbst kommt, fände ich beides okay. Aber ich fände es schade, wenn es keine DRD mehr gäbe. Also die bleibt bitte hoffentlich trotzdem.
Ja, auf jeden Fall. Und hoffentlich können wir dann auch in 10 Jahren diese Frage vielleicht ein bisschen besser beantworten auf der nächsten DHD in Passau.
Das ist jetzt schon so oft gekommen, mit denen in 10 Jahren wird es in Passau stattfinden, da kommen die nicht mehr raus. Okay, aber ich würde vorschlagen, wechseln wir nochmal von der Zukunft der Digital Humanities insgesamt zu eurer Zukunft in den DH. Nächstes Jahr findet ja die DHD in Bielefeld statt. Werdet ihr wieder hingehen und mit welchen Erwartungen geht ihr hin?
Ich lasse jetzt mal den obligatorischen Bielefeld-Verschwörung hin raus. Also es steht fest in meinem Kalender. Ich denke, dass wir nächstes Jahr definitiv was aus meinem aktuellen Projekt, also dem Datenkompetenzzentrum Quadriga, einbringen werden. Bin momentan am Überlegen, auch aus der DISN einen Workshop einzubringen, aber das ist ein bisschen in Abhängigkeit davon, wie weit ich mit meinem methodischen Setting bis dahin bin und b, wann der Call ausgeschrieben wird, beziehungsweise wann die Deadline ist und ob die beiden zusammenpassen. Ansonsten muss das noch warten.
Ich kann mich an Melli anschließen. Also ich bekenne mich schuldig, dass ich den Termin noch in Passau in meinen Kalender eingetragen habe. Natürlich. kann aber selbst auch noch gar nicht sagen, ob ich dann dort tatsächlich schon mit etwas vertreten sein werde. Idealerweise vielleicht mit etwas, was dann in meiner Masterarbeit behandelt wurde. Das könnte man weiterverarbeiten. Ja, aber da sein eigentlich schon. Also ich bin noch nicht sicher, wo ich dann sein werde, also angestellt in Rostock oder vielleicht in Berlin, aber das hindert mich ja grundsätzlich nicht am Hinfahren. Also ja.
Ich habe es auch im Kalender notiert, allerdings im Moment ein bisschen unter Vorbehalt, weil ich jetzt einfach erstmal das restliche Jahr gucken muss, dass ich meine Masterarbeit über die Bühne kriege und dann auch gucken muss, wie der Weg weitergeht und tatsächlich einfach im Moment nicht genau sagen kann, ob ich dann Nerven habe dafür oder nicht. Aber notiert ist es mal, dass ich zumindest mal nichts anderes dahin plan.
Prima. Also können wir, wenn die Sterne gut stehen, davon ausgehen oder zumindest hoffen, dass ihr alle auch dabei seid. Und ich glaube, wir werden es auch alle probieren mindestens. Wir nähern uns jetzt so langsam dem Ende tatsächlich unserer Folge und unserer Zeit, die wir zusammen haben. Gibt es noch irgendwas, was ihr noch ansprechen wolltet, was wir bisher noch nicht besprechen konnten?
Ja, ich studiere in Rostock und ich bin aber auch Mitorganisator des hiesigen Arbeitskreises, Rostocker Arbeitskreis Digital Humanities, kurz RostDH. Die Mitglieder waren auch auf der DHD und eines unserer Hauptanliegen oder Hauptevents, das wir hier veranstalten, ist unter anderem die Ringvorlesung Digital Humanities im Fokus, wo auch Mareike schon zu Gast war im letzten Wintersemester. Und ja, wir laden immer Referentinnen und Referenten aus ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz und anderen europäischen Ländern ein. Wir hatten aber tatsächlich auch schon Leute aus Südamerika dabei, die über die Edge-Projekte reden. Und wie der Name schon sagt, die Edge steht im Fokus. Methoden, Anwendungen und Perspektiven ist der Untertitel. Und ja. Das ist dann auch im wahrsten Sinne des Wortes so.
Und kannst du noch mal kurz dazu sagen, wer als nächstes im Vortrag ist und wann wir dazu kommen können und wie wir dazu kommen können?
Das Ganze ist hybrid, also live hier in Rostock und auch immer auf Zoom. Die Login-Daten findet man ganz leicht. Man muss einfach nur RostDH bei Google eingeben und dann stößt man im Grunde sofort darauf. Der erste Vortrag fand ja schon vorgestern statt, also am 18.04. Der nächste findet dann in der kommenden Woche statt, in diesem Semester immer donnerstags um 17.15 Uhr bis 18.45 Uhr. Und der zweite Referent ist Dr. Milan Kostroszewik von der Universität Rostock. Und er kommt aus der Theologie, ein Gebiet, das in der DH ja noch gar nicht so groß repräsentiert ist. Und er wird über Data Literacy in der Bibelwissenschaft konkret sprechen.
Super, findet ihr natürlich dann auch in den Shownotes, da werden wir das nochmal notieren.
Ich will auf jeden Fall den Raum hier auch nochmal nutzen, um Danke zu sagen. Und zwar nicht nur an euch für den Podcast und alles das sowieso, sondern auch insbesondere an die verschiedenen Fördergebenden, an die Konsortien, die Stipendien ausgeschrieben haben, den DHD, an die Orga für die Stipendien, sowohl auf DHD-Verbandsseite, insbesondere bei Sarah, als auch auf DHD24-OrganisatorInnen-Seite. Es kostet ja auch immer ein bisschen Zeit, da die entsprechenden Gelder zu akquirieren. Finde ich total super und ja, vielen Dank dafür.
Ich kann mich auch nur anschließen. Also auch von meiner Seite nochmal ein ganz großes Danke an euch drei, dass ihr uns eingeladen habt, beziehungsweise dass wir auf eure Einladung so herzhaft hier empfangen wurden. Und dann auch nochmal ein großes Dankeschön im Nachhinein an das lokale Orga-Team und das ganze Orga-Team, was nicht in Passau war, für die großartige Konferenzorganisation und an den DHD, einfach auch für die Stipendien, genauso wie an die Konsortien, aber speziell jetzt für mich nochmal an den DHD als den Stifter meines Stipendiums.
Auch ich kann mich natürlich in dem Dank nur anschließen an alle Zuständigen. Ich fasse es jetzt mal ein bisschen kürzer. Und tatsächlich kann ich auch einfach nur noch mal betonen, dass das aus Studierendensicht finanziell eine Riesenunterstützung ist, weil gerade wenn man dann vielleicht auch anfängt, fachbezogen eventuell noch 1-2 Tagungen mehr pro Jahr zu machen, summiert sich das einfach so schnell, dass das eine Riesenunterstützung ist, wenn man eben nicht sagt, ich würde da zwar gern hinfahren, aber ich kann es mir finanziell nicht leisten, sondern dass man einfach dann trotzdem die Möglichkeit hat, das mitzunehmen und ja, wie gesagt, sich nicht um das Finanzielle Sorgen machen muss. Das ist eine super Erleichterung während des Studiums. Und auch deswegen nochmal vielen lieben Dank an alle.
Super, schöne Schlussworte. Und natürlich müssen wir oder wollen wir dann auch direkt einstimmen mit einem großen Dankeschön auch an das Organisationsteam und auch für die Reisestipendiatin-Organisation Sarah Lang, habt ihr auch schon erwähnt, die uns ja auch mitgeholfen hat, dass wir mit euch ins Gespräch kommen konnten, weil wir das auch unbedingt nochmal wieder machen wollten, weil das einfach eine schöne Sache ist, mit euch und aus dieser Perspektive über die DHD zu reden. Und das hat auch wieder sehr großen Spaß gemacht. Und ist jetzt aber auch tatsächlich nicht nur das Ende der Folge, sondern damit auch der Abschluss der diesjährigen DHD-Staffel. Ja, Melli weint ganz bitterlich. Wir natürlich auch, freuen uns aber gleichzeitig auch schon ganz gewaltig auf das nächste Jahr in Bielefeld, wo wir natürlich auch wieder versuchen, dabei zu sein und bestimmt irgendwas machen werden, in welcher Form. Werden wir dann sehen, zeitnah davor. Bevor wir die DHD-Staffel aber jetzt abschließen, noch einmal ganz kurz ein weiteres Mal der Hinweis auf Theresa Beckers Quo Vadibus Podcast-Reihe, die ihr euch, falls ihr es noch nicht gemacht habt, gerne nochmal anhören könnt. Wenn ihr es nicht aushaltet bis zur nächsten DHD und unserer Begleitung davon, dann sage ich das herzlich ans Herz gelegt nochmal. Bei uns geht's dann die nächsten beiden Monate weiter mit unserer Staffel zu anderen Wissenschaftspodcasts im und um den Digital Humanities Bereich. Da könnt ihr euch auf ganz tolle Gäste und Gästinnen freuen. Wer das ist und was da alles passieren wird, das erfahrt ihr alles auf unseren Social Media Accounts, alle unter dem Handle @radipum20, also sowohl Mastodon, auf Twitter, X sind wir auch noch zu finden und auf Blue Sky. Folgt uns da gerne, schreibt uns auch gerne eure Gedanken zu dieser Folge oder zu unserer DHD-Begleitung insgesamt. Wir freuen uns immer sehr über euer Feedback. Und zu guter Letzt bleibt mir nur noch, mich noch einmal ganz, ganz herzlich auch bei unseren drei Gästen zu bedanken. Melanie, Jenny und Erik, es war sehr, sehr schön, dass ihr dabei wart heute.
Danke.
Ja, danke. Es war sehr schön, bei euch zu sein wieder.
Ja, man hat sich sehr wohl gefühlt in eurer Runde. War sehr angenehm.
Sehr schön. Das ist perfekt. Dann danke auch an meine Co-Hosts natürlich, Mareike und Jonathan.
Danke auch dir, lieber Jascha.
Vielen Dank auch von meiner Seite.
Und den allergrößten Dank vielleicht auch an euch, liebe ZuhörerInnen, dass ihr wieder dabei wart. Wir freuen uns immer, wenn ihr bei unseren Gesprächen dabei seid. Hoffentlich auch beim nächsten Mal, zum nächsten 20. des Monats. Bis dahin, macht's gut und bleibt radioaktiv.
Tschüss.
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 Ciao. Ciao.
Tschüss.